Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Letzte Woche ist der Podcast leider ausgefallen und in der Zeit ist natürlich super viel passiert. Daher machen wir es heute so, dass wir am Anfang so ein paar News-Stories kurz besprechen. Ist natürlich viel passiert. Trump-Coin, TikTok-Verbot. Und dann wollen wir Big Picture über ein großes Thema sprechen, nämlich Tech, Trump und der große Vibe-Shift. Nämlich, was es bedeutet, dass die ganzen Tech-CEOs sich gerade mit Trump eben verbünden und was das eben auch wirtschaftlich und kulturell in den USA, aber vielleicht auch global für uns alle bedeutet. Und darüber sprechen wir mal mit meiner Schwester Tomal. Hey Tomal.
Hey Theo. Ja, auf jeden Fall tut sich einiges. Also man kommt ja irgendwie überhaupt nicht mehr hinterher, sich umfassend zu informieren. Und irgendwie scheinen sich auch die Ereignisse einfach zu überschlagen, seit klar ist, dass Trump Präsident ist. Also wir haben ja immer gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so viel über Trump reden, aber man kommt einfach nicht an ihm vorbei. Ganz besonders, wenn man jetzt gerade auch TikTok-Nutzer ist, so wie ich. Also ich nutze sehr gerne und viel TikTok, ist eigentlich meine einzige Social-Media-App, die ich jetzt wirklich umfassend nutze. Und da war das große Thema natürlich der TikTok-Ban, der jetzt in den USA stattfinden sollte. Das betrifft mehr als 170 Millionen Amerikaner, die diese App nutzen. Die Vorwürfe an ByteDance, also dem Betreiber von TikTok, waren natürlich Spionage und Manipulation von öffentlicher Meinung. Was war denn jetzt da los? Wird TikTok jetzt tatsächlich gebannt oder kommen die nochmal mit einem blauen Auge davon?
Also es gab ja eben diesen Beschluss, dass TikTok ja eigentlich jetzt am Sonntag, glaube ich, eben in den USA gebannt werden sollte, beziehungsweise mit der Auflage, dass TikTok nur weiter existieren darf, wenn sozusagen ByteDance an irgendwelche amerikanischen Investoren oder Companies dann eben verkauft. Und dann war es so, dass dann eben diese Deadline letzte Woche gekommen ist und niemand so richtig dran geglaubt hat, dass TikTok dann wirklich abgeschaltet wird. Auf der anderen Seite besteht halt dieser Beschluss und an den muss man sich dann eigentlich auch halten, weil dann Google und Apple eigentlich auch große Strafen riskieren würden, wenn sie zum Beispiel eine App quasi im App Store weiterhin anbieten, die eigentlich in den USA verboten ist. Der Trump, der hat dann zwar schon ein bisschen signalisiert, dass er irgendwie TikTok unterstützen will, aber bis zur letzten Sekunde wusste man nicht genau, wie es läuft. Und dann hat TikTok angekündigt, dass sie am Sonntag, also jetzt vor ein paar Tagen, dann offline gehen würden. Und was in den Tagen davor passiert ist, also wie gesagt, wir haben ja leider letzte Woche die Folge verpasst, aber ich will es trotzdem nochmal rekapitulieren. Das war dann schon ziemlich absurd, weil dann plötzlich irgendwie Millionen von Amis plötzlich eine chinesische Social-Media-App runtergeladen haben, nämlich Red Note. Die heißen eigentlich Xiao Hong Shu, also ne, meine chinesische Aussprache nicht so gut, aber eigentlich eine super beliebte App in China, also quasi nicht das chinesische TikTok. Das
also heißt nicht ja Douyin. Douyin, genau. Mhm.
Genau, nicht Douyin, sondern was anderes. Und dann haben Millionen von Amis das quasi runtergeladen. Also die haben dann nicht gesagt, okay, wenn TikTok abgeschafft wird, gehen wir jetzt zu YouTube Shorts oder Instagram Reels, sondern sie laden sich das chinesische runter.
Also die nächste chinesische App quasi, also eine echte chinesische App, weil TikTok ist ja nicht chinesisch, also oder beziehungsweise die Chinesen haben ihr eigenes TikTok, das ist nicht TikTok, sondern Douyin, wie du gerade gesagt hast. Und jetzt sind einfach Millionen von US-Nutzern zu einer echten chinesischen App abgewandert, oder wie?
Genau, und das war dann halt so lustig, weil dann die Amis dann schon im Vorfeld auch auf TikTok schon mal gepostet haben, hier sind meine Daten, China, ihr könnt alle meine Daten haben. Dann haben so Leute so Videos aufgenommen, wie sie solche quasi Datenpakete fertig gemacht haben, adressiert quasi an Xi Jinping, also an den chinesischen Leader, wo sie dann extra noch so Speicheltests gemacht haben, irgendwie ihre USB-Sticks, irgendwie Videos von aus der Kindheit und alles zu so einem Paket, von wegen, also quasi mit der Message,
hey, hier ist meine Identität, bitteschön.
Wir wollen TikTok haben und es ist eigentlich egal, ob die Chinesen uns sozusagen belauschen oder nicht, falls sie es dann überhaupt tun. Und es war halt eine ganz klare Ansage gegen die amerikanische Regierung. Also die wollten einfach TikTok haben. Und dann sind die eben alle auf dieses Red Note gegangen und dann haben halt ganz viele Amis dann plötzlich so chinesische quasi TikToks, sag ich jetzt mal, oder Short-Videos eben konsumiert und haben dann gesehen, Moment mal, was geht da ab? In China ist irgendwie offenbar alles besser. Also bessere Infrastruktur, krasse Züge, krasse Autos, krasse Gebäude, alles viel günstiger. Die machen krasse Lebensmitteleinkäufe und so weiter. Und
dann Gesundheitssystem.
Da sind halt die ganzen Amis so in den Dialog gekommen, auch mit den Chinesen. Die haben sich auch in den Kommentaren miteinander unterhalten und so. Und haben ganz viele Amis irgendwie so Videos gepostet von wegen so, oh, okay, uns wurde die ganze Zeit Propaganda eingetrichtert, dass die Chinesen A, unsere Feinde sind und B, dass es halt irgendwelche Hinterwäldler sind, die in irgendwelchen Slums leben und dabei sind die viel weiter fortgeschritten als wir. Und dann haben halt auch alle Amis so gemeint, so okay, was geht hier eigentlich in den USA quasi schief? Und das Absurde war, dass die Amis ja eigentlich TikTok irgendwie verbieten wollten, damit sozusagen die Amis, also die amerikanische Regierung, wollte TikTok verbieten, damit die amerikanischen Bürger eben nicht chinesischer Propaganda und so weiter ausgesetzt werden. Und dann haben eben alle Amis irgendwie dieses Red Note runtergeladen und finden jetzt China cooler denn je und vertrauen ihrer eigenen Regierung weniger denn je. Also es war natürlich schon ein bisschen absurd.
Okay, also typischer Fall von Eigentor auf jeden Fall. Und was ich hier interessant finde, ist natürlich, dass das ja irgendwo jetzt was Gutes hat. Also dass du dir ja soziale Medien auf der ganzen Welt quasi irgendwie anschauen kannst, ja, selbst wenn deine eigene Regierung das verbietet. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in China ist. Ich meine, die haben ja schon lange Facebook gebannt zum Beispiel. War ja auch immer ein großes Thema, ob das gegen die Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit verstößt und so weiter und so fort. Aber ich meine, TikTok-Ban geht ja genau in dieselbe Richtung. Aber was es zeigt, ist, dass wir auf der Welt ja wirklich die Möglichkeit haben, uns zum Beispiel ja Red Note jetzt anzugucken oder wer möchte Al Jazeera oder keine Ahnung, irgendwas, wo man dann wirklich auch direkt sich Informationen holen kann. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt echt cool, ja, dass man sieht, man kann sich wirklich umfassend informieren und dass die Nutzer oder die Menschen sich gegenseitig auch zeigen, hey, so leben wir in Wirklichkeit. Aber zurück zu dem TikTok-Ban in USA. Ich habe gelesen, Trump hat jetzt so ein bisschen gegengewirkt und hat gesagt, ja, wäre doch cool, wenn die USA 50% ja Anteile an TikTok hätte. Was ist denn da los? Also was will Trump denn mit TikTok jetzt machen?
Also TikTok war dann tatsächlich für ein paar Stunden offline und kann auch derzeit in den USA noch nicht wieder runtergeladen werden. Das heißt, diejenigen, die TikTok schon hatten, die können es eben wieder nutzen, ne? Also nach 12 Stunden war es dann quasi wieder online. Aber du kannst im Augenblick noch nicht wieder runterladen, ja, weil irgendwie Apple und Google, das ist denen vielleicht noch ein bisschen zu unsicher, dass selbst wenn quasi Trump sagt, hey, das ist in Ordnung, heißt es nicht, dass Apple und Google nicht in ein paar Jahren nochmal verklagt werden könnten von der nächsten Regierung, dass sie doch damals quasi diesen Ban nicht umgesetzt haben. Also so ganz durch ist das Thema noch nicht. Aber ich glaube, die Idee ist, dass genau Trump eine Lösung finden möchte, dass sich US-Firmen an TikTok irgendwie beteiligen. Man muss auch dazu sagen, dass einer der größten Spender von Trump auch ein Investor ist, der sehr viele Anteile an ByteDance hält. Das heißt, da auch wieder viele, ja, ich sag mal, Interessenskonflikte. Und falls es zu einer amerikanischen Investition an TikTok kommen sollte, dann wären natürlich auch wieder die Trump-Kumpels wieder im Spiel. Also vielleicht auch ein Elon Musk oder ein Larry Ellison von Oracle, vielleicht auch irgendwelche Leute von Walmart oder sowas, die ja vor ein paar Jahren schon mal sich an TikTok beteiligen wollten. Aber dann ist natürlich die Frage, ob die Chinesen dann auch wirklich tatsächlich das irgendwie zulassen würden. Also das ist noch ziemlich offen. Aber der unmittelbare TikTok-Ban, der wurde erstmal abgewendet. Und diese 170 Millionen Amis, die benutzen relativ normal nach wie vor TikTok.
Ja, und das ist ja auch einfach eine riesige Geldmaschine. Das hat Trump ja auch selber gesagt irgendwie. Ja, dass es riesige Geldsummen sind, an denen er natürlich auch interessiert ist. Aber gut, so viel zu dem Thema TikTok-Ban. Es bleibt spannend, wie das weitergeht. Es stehen Investoren auf der Matte und natürlich diese 170 Millionen User, die diese App auch verteidigen und sie weiter nutzen wollen. Die will man natürlich auch irgendwie behalten als Asset oder als Kunden oder zahlende, keine Ahnung, Zielgruppe. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Auch wieder Trump. Die Kryptowelt steht auch Kopf seit der Einführung von der Präsidentschaft, also der offiziellen Inauguration von Donald Trump. Und hier gab es tatsächlich einen eigenen Coin. Was hat es mit diesem Trump-Coin jetzt auf sich?
Also wir wissen ja, dass seit der Wahl von Trump, das ist ja, ne, ist ja im November passiert, dass dann ja Krypto durch die Decke gegangen ist, ja. Also, ne, irgendwie Bitcoin All-Time High, Solana All-Time High. Dazu kommen wir nachher noch. Und jetzt ist es so, dass es ja diese Meme-Coins gibt. Und Meme-Coins ist ja sowas wie Dogecoin. Das heißt, die tun noch nicht mal so, als gäbe es irgendeine Art von Utility. Also nichts von wegen Zahlungssystem irgendwie revolutionieren oder Empowerment von irgendwas oder mit dem Smart Contract kannst du ABC machen, sondern diese Meme-Coins sind einfach nur Gambling. Und da ist irgendwie ziemlich klar, die gehen meistens ziemlich hoch. Und dann crashen sie irgendwie total. Und die einzige sozusagen Begründung, weshalb du sowas kaufst, ist, dass du hoffentlich irgendjemanden Dümmeren findest, der dann auch sozusagen dir das dann irgendwann abkauft. Und da gibt es ja viele Meme-Coins wie Dogecoin und Papercoin. Und es gab auch schon viele inoffizielle Trump-Coins, weil ja im Prinzip jeder so einen Meme-Coin rausbringen kann und jeder das quasi ne, auf der Blockchain sowas launchen kann. Und jetzt gab es dann eben noch vor der Amtseinführung den offiziellen Trump-Coin. Da hat man auch zuerst gedacht, okay, ist der Account vom Trump jetzt gehackt worden? Aber nein, Trump, ja, verkauft ja auch ganz wirklich? Gerne mal Sachen.
Oh Gott.
Und dann hat er eben getweetet, okay, es gibt jetzt halt hier diesen ja, Trump-Coin. Und der ist dann rausgekommen, ich glaube am Wochenende, zu einem Preis von ungefähr 20 Cent. Ist dann innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Tagen auf $70 hoch. Das heißt, der hat sich irgendwie verdreihundertfacht, dieser Trump-Coin. Hatte zwischendurch eine Market Cap. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, alle Trump-Coins mal $70, wie viel ist es eigentlich? Dann war eben dieser Trump-Coin, theoretisch muss man dazu sagen, 70 Milliarden Dollar wert, was mehr ist als BMW oder Mercedes oder VW, ne? Quasi die Market Cap von diesem Trump-Coin. Und dann gab es eben irgendwelche Insider, die irgendwie sofort bei Launch für 1 Million Dollar zu 18 Cent Trump-Coin gekauft haben. 30 oder 48 Stunden später waren halt diese Million Dollar irgendwie $300 Millionen wert und da haben die gleich wieder ausgecashed. Und das ist natürlich die Frage, okay, was sind das für krasse Insider, die sozusagen da schon involviert waren oder ob sich Trump oder seine Clique sich da selbst die Taschen voll gemacht haben.
Ja, und, das halte ich für sehr wahrscheinlich irgendwie.
Und mittlerweile ist der Trump-Coin nicht komplett gecrashed. Ich glaube, All-Time-High, also war dann $75. Jetzt liegt er irgendwo bei $45. Also ist halt immer noch krass im Plus. Aber klar, wie immer bei solchen Meme-Coins, diejenigen, die natürlich auf den Peak eingestiegen sind, sind jetzt natürlich krass unter Wasser. Aber das ist jetzt quasi schon ein Vorgeschmack darauf, was uns vielleicht auch in diesem Jahr irgendwie erwartet. Also auf der einen Seite ganz viel Realwirtschaft, die wir auch gleich besprechen werden, mit KI und so weiter. Aber auch ganz viel Casino, Gambling und Wilder Westen, weil natürlich unter Trump ganz viel dereguliert wird. Und ja, ich glaube, vieles, was vielleicht an Krypto kommt, dann eben nicht, ist neues Finanzsystem, sondern einfach nur dieses Gambling. Und wenn der Präsident sozusagen schon mal mit gutem oder mit schlechtem Beispiel vorangeht, dann sagt es ja schon einiges.
Also jetzt mal ehrlich, ja, wie seriös ist das bitte? Also ich meine, das ist ja total unseriös, wenn du da hingehst und mit deinen ganzen Kumpels, ja, also aus meiner Sicht hat der jetzt einfach diesen Meme-Coin rausgebracht. Elon Musk ist ja da schon mit ja gutem oder schlechtem Beispiel vorangegangen, wie sowas geht. Hat quasi dieses Ding gelauncht. Dann haben seine ganzen Fans ja das gekauft, wie blöd. Dann gab es ein großes Momentum. Leute haben wahrscheinlich ge-X't, also getwittert, jetzt X und was weiß ich wo, auf irgendwelchen Plattformen verbreitet, wie schnell sie verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht haben. Und dann haben Leute einfach ausgecashed. Wahrscheinlich größtenteils um Trump herum und er selber auch, weil er hält ja, was weiß ich, 50% oder sowas davon oder jedenfalls sehr viel. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber für mich hört sich das irgendwie sehr, sehr, sehr cheesy an. Und wir reden hier vom Präsident der Vereinigten Staaten, ja.
Genau, also Elon hat keine Meme-Coin rausgebracht. Also Elon hat zwar immer sowas wie Dogecoin halt irgendwie gepusht quasi.
Gepusht, genau, ja.
Aber es ist nicht sein eigener Coin, muss man dazu sagen. Also Elon macht viele komische Sachen, aber Meme-Coins gehören jetzt noch nicht dazu. Genau, das Interessante ist natürlich bei Krypto immer, dass du ja auf der Blockchain ja nachgucken kannst, welche Wallets haben wie viele von den Token. Und dann kannst du zum Beispiel sehen, dass irgendwie 80% der Trump-Coins halt im Besitz von 10 Wallets. Du kannst halt auch nachvollziehen, zum Beispiel, dass dieser eine Typ oder diese eine Wallet, die halt 1 Million investiert hat, jetzt komplett ausgecashed hat und alle ihre Trump-Coins halt verkauft hat, ja.
Na sowas.
Das Verrückteste war aber, als quasi der Trump-Coin auf dem Höhepunkt war, bei $75, ist er innerhalb weniger Minuten krass gecrashed, weil dann der offizielle Melania-Coin rausgekommen ist, alles so der Melania-Trump-Coin. Und dann war halt endgültig klar, okay, das ist jetzt einfach nur eine krasse Abzocke und die sind einfach so total schamlos und bringen innerhalb von 48 Stunden sowohl den Trump-Meme-Coin raus, als auch den Melania-Meme-Coin. Das Amüsante ist aber, dass selbst auf der Trump-Seite selbst, also auf der offiziellen Trump-Seite steht, dass es der Trump-Meme-Coin ist. Also jetzt nicht so, dass der Trump jetzt irgendwie sagt, okay, hier ist jetzt irgendwie der neue seriöse Coin und die Community sagt, okay, das ist doch eigentlich nur ein Meme-Coin. Die sagen halt selbst, dass es ein Meme-Coin ist. Also das ist total crazy und halt wirklich so der Vorgeschmack auf das, was uns dieses Jahr erwarten wird.
Ja gut, also das heißt, es ist eine reine Fansache fast schon. Ich hätte genauso gut hinschreiben können, ihr kriegt jetzt noch nicht mal eine Mütze von mir mit Donald Trump drauf, sondern gebt mir einfach euer Geld und ich cashe das dann auf der anderen Seite wieder aus. Also,
genau.
Ja.
Und ihr findet vielleicht irgendjemanden, der euch das Zeug dann vielleicht abkauft. Also genau, es gibt ja schon solche, ich sag mal, Fancoins, ne, also vielleicht auch so zu NFT-Zeiten, wo du vielleicht gesagt hast, hey, wenn du jetzt irgendwie den Token kaufst, dann bist du Mitglied in unserem Fanclub und dann kriegst du eine Utility und dann darfst du an einem Event teilnehmen oder kriegst du irgendwelches Merchandising. Also ob dann diese Mütze oder ob das die Event-Teilnahme dann irgendwie $1,000 wert ist für den Coin oder das NFT, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber da wird dir zumindest irgendeine Art von Utility versprochen.
Nicht mal eine Mütze gibt's hier, ja.
Genau, und das muss man Trump halt lassen, ja. Also nicht mal das macht er. Also auf jeden Fall sehr amüsant natürlich. Genau, aber im Augenblick ist dann der Trump-Coin immer noch irgendwie, glaube ich, auf Papier 35 Milliarden wert, weil man immer dazu sagen muss, das ist natürlich immer nur auf Papier, weil ja immer nur ein kleiner Teil der Coins überhaupt sozusagen in Zirkulation ist. Und wenn dann sozusagen der Großteil wirklich mal auf dem Markt released würde, dann wird natürlich auch der Kurs sofort eben abstürzen. Von daher sind es halt immer nur hypothetische Werte, aber trotzdem natürlich immer so ganz amüsant dieser Vergleich, Trump-Coin mehr wert als BMW.
Gut, und an dieser Stelle müssen wir natürlich trotzdem noch ein offizielles Fazit machen. Würdest du das als Investition empfehlen?
Gar keinen Fall. aber man muss immer sagen, also Leute finden einfach sowas gut, ja. Und ich glaube, wenn man sich bei Krypto vielleicht davon verabschiedet, also klar, es gibt irgendwie schon so eine Handvoll Projekte, wo vielleicht irgendwas Sinnvolles dahinter steckt. Aber wenn man jetzt Krypto einfach akzeptiert als reines Gambling und du halt sagst, okay, das ist halt wie Casino, und Casino ist ja auch eine große Industrie. In Deutschland, Sportwetten, riesig. Lotterie, riesig. Und wenn du das halt als das akzeptierst, als was es ist, ja, dann kannst du halt sagen, hey, okay, also wenn Leute Lotto spielen dürfen, dann dürfen sie auch Trump-Coin oder Dogecoin und so weiter kaufen. Und es gibt natürlich einfach Leute, die das ganz cool finden. Auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, ja. Denen kann ich irgendwie 100-mal was erzählen über das Wachstum von KI und die Cashflows von Nvidia in den nächsten 12 Monaten. Interessiert die nicht die Bohne? Aber sobald sie irgendwie Dogecoin sehen oder Trumpcoin, wollen sie da sofort einsteigen. Aber nein, das ist kein gutes Investment. 99% der Meme-Coins gehen auf Null. 99% der Meme-Coin-Investoren verlieren damit Geld und hoffen natürlich, dass sie zu den 1% gehören, die es rechtzeitig verkaufen. Aber nein, das ist kein gutes Investment. Und wer da Geld reinsteckt, sollte sich darauf einstellen, wirklich alles zu verlieren. Aber wer das irgendwie als lustige Wette sieht, also why not?
Ja, also bessere Chancen als beim offiziellen Lotto auf jeden Fall. Ja, also wie sieht denn aktuell die normale Marktlage aus? Was machen denn unsere Super 6?
Also die Super 6, die sind relativ, nicht schwach ins Jahr gestartet, aber nicht besonders spektakulär. Die meisten sind so 2-3% im Plus. Ich glaube, Nvidia kriegt jetzt nochmal einen riesen Boost, wegen dem nächsten Thema, was wir gleich besprechen, und zwar dieses KI-Megaprojekt, Project Stargate. Aber die Super 6, alle vielleicht so 2-3% im Plus. Nur Apple, die schwächeln so ein bisschen. Die sind, glaube ich, so 8% im Minus dieses Jahr, weil sie schlechte Zahlen in China abgeliefert haben. Also ziemlich schwache Abverkaufszahlen fürs neue iPhone. Und Apple Intelligence, also ihre KI-Features, sind bislang halt auch ein ziemlicher Flop, weil selbst die Amerikaner, die es nutzen können, die finden es halt total sinnlos. Deshalb ist Apple da auf jeden Fall einer der schwächeren Titel bei den Super 6. Und ich sage ja immer, investiert in die Super 6, aber innerhalb deren kann man ja immer noch gewichten. Das heißt, ich habe ja zum Beispiel letztes Jahr irgendwann ja gar kein Apple mehr gehabt und dafür halt viel mehr Nvidia. Aber trotzdem irgendwie Super 6, wenn du dir gar keine Gedanken drüber machen möchtest, ob jetzt irgendwie Nvidia besser ist als Apple, trotzdem irgendwie sinnvoll natürlich in alle 6 zu investieren. Und bei Krypto hatten wir natürlich jetzt einen ziemlichen Boom, aber halt mit ziemlich viel Volatilität. Also wir hatten allein am Wochenende wieder All-Time-Highs für Bitcoin, auch für Solana und für Ripple. Und bei Solana ist es so, dass die meisten Meme-Coins ja auf der Solana-Blockchain gelauncht werden. Das heißt, wenn in Zukunft eben noch mehr solche Trump-Coins gelauncht werden, dann profitiert dann eben Solana davon. Und Solana war jetzt irgendwie auch wieder auf dem All-Time-High. Und das Ganze ist aber halt super volatil, weil dann all diese, also selbst Solana ist jetzt ja noch so halbwegs seriös, würde ich mal sagen, ja. Aber das kann halt auch innerhalb von ein paar Tagen um 20% schwanken. Von daher finde ich es halt super schwierig, in Krypto zu investieren. Ich kenne Leute, deren größte Position Solana ist. Für die lief es natürlich gigantisch, so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr. Aber ich persönlich würde mich jetzt super schwer damit tun, jetzt irgendwie, keine Ahnung, signifikant jetzt in Solana oder so zu investieren. Aber klar, wenn man, aber ich glaube, die richtige Strategie, ehrlich gesagt, ist, sich halt so ein Gambling-Budget sich zu gönnen und zu sagen, okay,
Spielgeld,
1%,
ja.
1% von meinem Vermögen, 5%, je nachdem, wie risikoaffin du bist, stecke ich meinetwegen in relativ spekulative Sachen. Vielleicht sogar in Trump-Coin. Also wie gesagt, also ihr solltet es jetzt nicht kaufen, ja. Aber es ist grundsätzlich jetzt nicht verkehrt zu sagen, ich habe jetzt einen Mini-Betrag und investiere das vielleicht in irgendwas Spekulatives, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Ist wahrscheinlich jetzt irgendwie sinnvoller, als es jetzt in irgendwelche ollen DAX-Unternehmen zu stecken, weil du dann noch so eine gewisse Upside hast. Aber eigentlich sollte man den Großteil seines Geldes einfach in die Super 6 investieren. Aber trotzdem natürlich, trotzdem spannend zu verstehen, wie sich diese ganzen Krypto-Titel oder Krypto-Werte jetzt eben verhalten. Und ganz klar natürlich die Unterscheidung zwischen Bitcoin, was ja relativ stabil ist, dann eben vielleicht Solana als nächstes und dann natürlich noch diese ganzen Meme-Coins.
Ja, aber was mich jetzt wundert, ist, dass Ethereum hier überhaupt nicht mehr vorgekommen ist. Also, dass Ripple hier nochmal am Start ist. Das überlebt ja lustigerweise wirklich schon den dritten Bärenmarkt. Also, schon beim letzten Zyklus war das ja schon irgendwie totgesagt. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger. Was ist denn mit Ethereum?
Da habe ich jetzt auch nicht so den ganz krassen Überblick drüber. Also, es läuft okay. Genau, also jetzt nicht irgendwie, ich glaube, es ist irgendwie bei $3,400 oder sowas, ne?
Also ganz okay, ja.
Also ganz okay. Aber die profitieren jetzt nicht so stark von diesem Krypto-Boom, weil es halt weder dieser Store of Value ist, wie eben Bitcoin, noch ist es halt so, dass diese ganzen Meme-Coins jetzt irgendwie drauf launchen würden. Und Ethereum hat ja eigentlich eher immer sozusagen diese seriösen Use-Cases zumindest geplant, ja, sowas wie Smart Contracts und so, oder meinetwegen auch damals NFTs, da kann man drüber debattieren, wie sinnvoll das jetzt ist. Aber Ethereum hat jetzt gerade überhaupt keine Traction. Also im Augenblick ist halt entweder, du bist halt sozusagen wie digitales Gold, Bitcoin, oder du bist halt quasi Trump-Coin, oder du bist halt irgendwie Solana, was es halt irgendwie ermöglicht. Aber es gibt jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so viele technologische oder seriöse Use Cases, weshalb dann eben auch Ethereum nicht so stark profitieren kann.
Gut, aber es heißt ja immer, kauf deine Coins, wenn niemand darüber redet und verkaufe sie, wenn alle darüber reden. Also wäre das vielleicht jetzt, ja, wenn man sich damit beschäftigt, möglicherweise tatsächlich einen weiteren Blick wert, da mal drauf zu schauen, weil eventuell kommt die Zeit von Ethereum nochmal, weil die stehen ja ganz gut da und die planen ja wirklich diese guten Use Cases, sage ich jetzt mal, die später auch mal nützlich sein könnten, um zum Beispiel richtige News von Fake News zu unterscheiden, das wirklich zu markieren, also mit Tokens, die nicht gefälscht werden können, irgendwelche Dokumente, irgendwelche echten Videos, dass man weiß, das ist jetzt mein echtes Video und kein AI-generiertes Video und so weiter. Also das sind ja wirklich Use Cases, die da drauf laufen würden, oder?
Nein, aber darauf würde ich überhaupt nicht setzen. Also,
investitionsmäßig, ja.
Nee, okay. Also glaube ich überhaupt nicht dran. Also ich glaube, Ethereum hatte seine Zeit, um sozusagen halt echte Use Cases zu demonstrieren. Vielleicht kommt es, aber da bin ich relativ skeptisch. Und ich muss noch mal dazu sagen, ich bin fast gar nicht in Krypto investiert, ja? Also fast gar nicht. Vielleicht bin ich jetzt irgendwie schon zu Boomer irgendwie dafür, aber ich glaube, dass du halt irgendwie in AI-Aktien mit einem viel besseren Risk-Return-Verhältnis investieren kannst. Von daher finde ich es amüsant, was da bei Krypto passiert. Ich glaube, man sollte verstehen, was da passiert. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute da, also ich habe auch Freunde, die 50% von ihrem Geld jetzt in Krypto haben, also und da reden wir echt über große Beträge. Ich bin da wirklich tatsächlich kaum investiert, weil ich an viele von diesen Use Cases nicht glaube. Aber ja, klar, Leute, die jetzt in den letzten 12 Monaten in Solana investiert haben, lief natürlich super.
Ja, und KI ist ja auch unser nächstes Thema und auch wieder ein Bogen zu unserem Donald Trump. Trump verliert ja jetzt hier auch gar keine Zeit. Ja, also hier gibt es ein riesen KI-Projekt, das auch mit Hunderten von Milliarden Dollar eine richtig große Finanzspritze bekommt. Wir reden hier über das Projekt Stargate. Was soll das denn jetzt schon wieder sein?
Also das Projekt Stargate wurde gestern angekündigt in den USA. Das war eine ganz kurze Pressekonferenz, 15 Minuten, kann man sich auf YouTube anschauen. Und die Teilnehmer waren dort Donald Trump, dann Sam Altman von OpenAI, Larry Ellison von Oracle und der Masayoshi Son, das ist ja dieser CEO von SoftBank, eben so einem großen japanischen Investment, ja, nicht Konsortium, einer Investmentfirma. Und die haben jetzt eben angekündigt, in den nächsten 4 Jahren, also während der Trump-Präsidentschaft, 500 Milliarden in KI-Infrastruktur investieren zu wollen in den USA. Das muss man jetzt so ein bisschen ja, besser erklären und analysieren. Also die USA selbst, die stecken da kein Geld rein. Das ist ein komplettes privates Investment von Softbank, also quasi Japan, Oracle und eben OpenAI primär. Es geht jetzt auch nicht darum, dass jetzt quasi KI-Infrastruktur komplett jetzt für die USA zur Verfügung gestellt wird, also jetzt irgendwie keine nationale KI-Infrastruktur, sondern eben wirklich primär Data Center, die dann eben OpenAI nutzen soll. Die kriegen ja bislang ihre Computing Power vor allem eben über Microsoft Azure. Und jetzt gibt es nicht die Scheidung von Microsoft, aber zumindest, ich sag mal, die, wie sagt man, nicht offene Beziehung, aber OpenAI bezieht jetzt dann eben auch in Zukunft Cloud-Leistung, so gesehen über Oracle, beziehungsweise halt über dieses Art Joint Venture, Project Stargate. Und ich glaube, dieses Projekt wäre so oder so gekommen, aber jetzt vereinnahmt Trump das natürlich ein bisschen für sich, ne? Gute PR, dass er jetzt quasi der Macher ist, aber Sam Altman, der hat natürlich schon seit Jahren eben im Hintergrund mit den Investoren gesprochen, um eben seine Data Center da eben zu bauen. Und Trump sagt im Prinzip, dass die USA den Bau dieser Data Center insofern unterstützen werden, dass sie halt da auch ja viel Bürokratie abbauen werden. Dafür muss ja auch Land zur Verfügung gestellt werden, um die Data Center zu bauen. Du brauchst ja ganz viel Energieversorgung, in welcher Form auch immer. Und das wollen halt die USA unterstützen. Das heißt, dieses Projekt ist echt, also da wird wahnsinnig viel investiert, aber es ist jetzt nicht so, dass die USA sozusagen jetzt selbst da in die Taschen greift, wobei das vielleicht als nächstes auch noch kommen könnte, dass vielleicht die USA nochmal separat ankündigt, okay, wir bauen jetzt so für unser Militär, für die US-Regierung unsere eigene KI-Infrastruktur und so ein Projekt könnte dann sogar noch größer sein als diese 500 Milliarden, aber diese 500 Milliarden sind jetzt schon vielleicht das größte oder eins der größten Infrastrukturprojekte aller Zeiten.
Okay, also 500 Milliarden, das ist so eine Summe, die kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Kannst du die in Relation setzen zu anderen Ausgaben der USA oder anderen Ländern?
Ja, ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, das deutsche Bruttosozialprodukt sind ungefähr 4,5 Milliarden. Das heißt, es wären ungefähr 12% quasi vom Bruttosozialprodukt. Muss nochmal genau nachschauen, wie groß der Bundeshaushalt ist. Aber es ist halt schon eine unfassbar große Summe. Das heißt, normalerweise, wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, dass jetzt Deutschland jetzt irgendwie in KI investiert oder sowas, ne? Was sie, glaube ich, nicht tun. Aber die wollten ja quasi mal Intel oder unterstützen oder sowas, ne? Dann reden wir halt über 2 oder 3 Milliarden, ja? Und jetzt reden wir hier über 500 Milliarden in 4 Jahren. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja kein nationales Projekt. Also ich glaube, das ist eine riesige Summe. Aber ich glaube, wenn die USA wirklich mal sagt, wir wollen mal für uns selber diese Infrastruktur bauen, ich glaube, dann würde man eher über mehrere 100 Milliarden pro Jahr dann eben sprechen. Also es ist halt eine riesige Summe, aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Die Börse hat natürlich schon reagiert. Also es gibt ja immer diesen Overnight-Trade, das halt schon über Nacht halt quasi schon gehandelt wird. Und die großen Profiteure sind jetzt natürlich Oracle. Also Oracle quasi als jetzt einer der nächsten großen Cloud-Provider. Also die sind ja eh schon riesig. Und dieser Larry Ellison, das ist ja auch ein Trump-Kumpel, aber ist ja auch einer der Top 5 reichsten Männer der Welt. Die Oracle-Aktie war jetzt 10% im Plus über Nacht und die Nvidia-Aktie auch schon 2-3%. Und ich glaube, im Lauf des heutigen Handelstages wird sich da noch einiges tun. Also ich glaube, ziemlich großer Aufwind, vor allem dann eben für Oracle und für Nvidia, aber natürlich auch für alle anderen, die an so einem Data-Center-Projekt beteiligt werden. Das heißt, irgendwie ganz viele Leute, die Cooling zur Verfügung stellen, die tatsächlich physischen Gebäude dann eben bauen, diejenigen, die die Energie bereitstellen. Wer weiß, ob da jetzt vielleicht irgendwelche Mini-Reaktoren dann eben hochgezogen werden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal die ganze Data-Center-Wertschöpfungskette anzuschauen, inklusive Kühlung, Verkabelung, Speicher und so weiter, da eben auch dran zu partizipieren. Aber das Einfachste ist natürlich jetzt einfach zu sagen, ich kaufe jetzt Oracle oder kaufe jetzt Nvidia, weil das natürlich da die Hauptakteure sind.
Ja, aber du hast es gerade erwähnt, ja, das war nämlich auch mein erster Gedanke jetzt, also die Energie, die hier gebraucht wird, um das Ganze aufzuziehen und die Energie, die dann auch verbraucht wird, um das Ganze zu maintainen und auch laufen zu lassen, das sind ja einfach immense Energiebedarfe, über die wir hier reden. Und das passt ja dann sehr gut dazu, dass die USA jetzt aus dem Klimaabkommen ausgestiegen sind. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist gar kein US-Infrastrukturprojekt, sondern irgendwie so ein halb privates Ding da vom Trump und seinen Kumpels. Auf der anderen Seite steigt er dann als Präsident, ja, als Nation aus diesem Klimaabkommen aus. Also das sind ja hier so Kuddelmuddel zwischen privatwirtschaftlichen Investitionen und Projekten und Regierungsaktionen. Das geht ja eigentlich nicht. Also in Deutschland wäre das unvorstellbar, oder?
Ich glaube, das Schwierige wird sein bei Trump. Also wie gesagt, also normal, wir haben ja, normalerweise reden wir ja nicht über Politik, aber jetzt ist es halt quasi unmöglich, nicht drüber zu sprechen, weil es halt auch ganz viel mit Technologie und dem Aktienmarkt und so weiter verknüpft ist, ne? Und das Schwierige bei Trump wird jetzt sein, zu unterscheiden, okay, was ist halt irgendwie echt irgendwie komisch oder Vetternwirtschaft und was davon ist einfach wirklich gute Politik, ne? Und wenn man jetzt sozusagen mal die Trump-Antipathie, die man vielleicht hat, ja, mal außen vor lässt, also wenn jetzt morgen ein Olaf Scholz in Deutschland sagen würde, wir haben mit Microsoft und mit OpenAI und mit Oracle investieren wir jetzt irgendwie 100 Milliarden in deutsche Datacenter. Ich glaube, das wäre eine gigantische Nachricht. Also das wäre, glaube ich, genial. Und wenn dann Deutschland sagen würde, wir unterstützen das und wollen hier unsere Infrastruktur aufbauen, wir wollen hier Energie aufbauen und so weiter, ich glaube, da sollte man drüber jubeln, ja. Also ich glaube, man darf jetzt nicht sozusagen in die Falle treten und sagen, okay, alles, was Trump da macht, ist eben schlecht. Und wie gesagt, ich glaube auch ein Joe Biden, auch unter einer Harris-Regierung, wenn die gekommen wäre, die hätten auch irgendwas mit KI gemacht. Und ich glaube, KI ist halt einfach das dominierende Thema in den nächsten Jahren. Vollkommen egal, ob in den USA jetzt irgendwie Trump oder Harris an der Regierung wäre. Vollkommen egal, ob jetzt in Deutschland jetzt irgendwie, keine Ahnung, Scholz oder Merz an der Macht wäre. Da muss einfach was getan werden. Und ich fürchte, und ich glaube, in den USA, wie gesagt, ich glaube, sowohl unter Harris als auch unter Trump wäre da einiges passiert. Und ich befürchte halt, dass in Deutschland sowohl unter Scholz als auch Merz das Ganze halt einfach total verpennt wird.
Ja, ich habe da eher so ein Problem damit, dass in Deutschland ja ganz klare Vorgaben herrschen, ob du jetzt ja irgendwelche Posten haben kannst oder ob du irgendwo privat, in welcher Form auch immer, an irgendwelchen Dingen mitverdienen kannst, solange du so ein hohes politisches Amt bekleidest. Und hier bei Trump kommt mir das so vor, als würde sich das jetzt alles irgendwie vermischen. Ich meine, okay, wenn am Schluss was Gutes dabei rauskommt, ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand seine wirtschaftlichen Beziehungen dafür benutzt, alle gesünder, schlauer, ja, wohlhabender zu machen, das Brutto- oder das Netto-Glück des Landes zu heben und so weiter. Aber ja, Antipathie oder Nicht-Antipathie, irgendwie habe ich hier leichte Zweifel, ob das so wirklich das Ziel ist von so jemanden wie Donald und Elon. Aber gut, wir werden das weiter beobachten. Mir kommt es eben so vor, als wären die Grenzen hier eher weich, was hier gerade, da kommen wir später auch nochmal dazu, was hier gerade passiert auf der politischen Bühne und auf der wirtschaftlichen Bühne. Aber vielleicht ist das auch einfach eine Eigenart des amerikanischen Systems.
Also Biden hat ja in einer seiner letzten Reden ja vor der Oligarchie gewarnt. Und Oligarchie ist ja ein Begriff, den man ja eher mit Russland assoziiert, dass man eben sagt, okay, gut, da gibt's halt diese großen Ölmilliardäre, ne, so Abramowitsch oder so, die halt im Prinzip das ganze Land kontrollieren, also jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch politisch. Und jetzt wird quasi vor der Oligarchie eben gewarnt und in den USA. Und man hat ja auch schon gesehen, bei der Trump sozusagen Einweihungsfeier, bei der Inauguration, waren ja in der allerersten Reihe eben Elon, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dann eben auch der Tim Cook von Apple, der Sundar Pichai eben von Alphabet. Die waren in der allerersten Reihe, noch vor seinen ganzen Ministern und so. Also da sieht man eben auch schon, was sich da gerade in den USA formiert.
Hat Elon nicht jetzt irgendwie das Büro bezogen, wo normalerweise der Vizepräsident drin sitzt?
Nee, das ist dann Fake News.
Das stimmt. Das geht nämlich auch gerade so rum, ja. Also habe ich auf TikTok irgendwie gesehen. Aber wie gesagt, also Fake News überall und du weißt nicht, was man glauben kann, ja. Aber tatsächlich, was Fakt ist, ist, und das ist nicht gefälscht gewesen, ist, dass diese ganze Riege an Tech-CEOs einfach eine sehr, sehr, sehr starke Präsenz bei dieser ganzen Amtseinweihung haben oder hatten. Insgesamt spürt man ja hier auch ein Wandel oder einen Shift, also nicht nur hier, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Und da wollten wir ja auch mal ein bisschen drauf schauen, was das jetzt gerade zu bedeuten hat. Also man spürt eine Tendenz dazu, dass Dinge konservativer gesehen werden. Es gibt verschiedene Bewegungen dazu, die so fast ein bisschen reaktionär scheinen aus meiner Sicht. Also Gegenbewegungen zu liberalen Aktivitäten oder progressiven Strömungen. Was ist denn da jetzt gerade los? Was ist das mit diesem Vibe-Shift, wie das jetzt gerade genannt wird?
Genau, also ich glaube, der Vibe-Shift, der markiert gerade so ein bisschen eine Zeitenwende, wirtschaftlich, kulturell und auch politisch. Ganz wichtig, wir beschreiben einfach mal das, was passiert. Das heißt, da haben wir jetzt irgendwie keine Meinung dazu, also wir haben schon eine Meinung dazu, ja, aber wir wollen erstmal eben beschreiben, was eben gerade so passiert, erstmal wertfrei und vielleicht kommen wir dann noch drauf, wie das dann eben alles einzuordnen ist. Aber es ist ja so, dass in den letzten 10 Jahren ja sehr vieles kulturell geprägt wurde, ich sag mal von eher so linken oder progressiven Bewegungen, ne, die ja eigentlich auch viel Gutes hatten oder haben, ja. Und das kann natürlich sowas sein wie in den USA, sowas wie Black Lives Matter, eine MeToo-Bewegung, Fridays for Future. Und wir haben eben gesehen, dass vieles eben sozusagen sehr relativ grün angehaucht war. Das hat sich dann ja auch stark in die Wirtschaft übertragen, ja, dass viele Unternehmen dann ja zum Beispiel sowas auch im Marketing dann eben genutzt haben und sich dann eben mit vielleicht solchen Bewegungen auch solidarisiert haben, entweder aus Überzeugung oder aus Marketinggründen, weil es halt gerade so das hippe Ding war, das dann eben zu machen, war von Fall zu Fall unterschiedlich. Und gleichzeitig muss man ja sagen, dass sich dann ja natürlich so eine Gegenbewegung formiert hat. Also natürlich einerseits mit Trump oder auch in Deutschland mit der AfD und so. Und das konnte man ja in den letzten Jahren vielleicht noch so als so ein bisschen, ich sag mal, radikal abtun, ja. Also diesen Vibe-Shift, also AfD immer noch radikal, ja. Aber was ich damit meine, ist, dass, sagen wir mal, so die Mainstream-Meinung so in den letzten Jahren ja eigentlich schon prädominant irgendwie so links war und, sagen wir mal, eher politisch korrekt. Und wenn Leute was dagegen gesagt haben, dann haben sie es entweder, oder was dagegen hatten, dann haben sie es entweder nicht gesagt oder wurden dann sofort als irgendwie so ultra-rechts irgendwie abgestempelt, ja. Und was man jetzt eben feststellt, ist, dass es jetzt halt diesen Vibe-Shift gibt, dass es eher so in Richtung rechts geht. Manche würden sagen, das ist ein radikaler Rechtsruck, dass es halt in Richtung Radikalisierung geht. Und andere würden sagen, nee, das war vorher ein bisschen sehr links und jetzt pendelt sich's eher wieder normal ein. Und ich weiß, ne, deshalb rede ich auch nicht gern so über Politik, weil ich Politik eigentlich nicht so interessant finde. Was ich dann, fühlen sich ja vielleicht auch manche Leute wieder getriggert, ja. Aber was ich halt auch in meinem privaten Umfeld festgestellt habe, war, dass dann manche Leute auch in den letzten Jahren schon gar nicht mehr so politisch korrekt waren. Was meine ich damit? Also mein kompletter Freundeskreis ist eigentlich aus meiner Sicht relativ vernünftig, ja. Also da hat jetzt keiner besonders radikale Ansichten. Aber da gab es dann irgendwie schon so Leute, die dann zu mir gesagt haben, ja, sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Gendern finden sie irgendwie doof, ja. Und bei dem Thema bin ich relativ leidenschaftslos irgendwie, ja. Also, ne, wenn, also kann ich irgendwie schon machen irgendwie, ja. Also da habe ich jetzt weder in die eine oder andere Richtung eine starke Leidenschaft. Aber da gab es halt echt Leute, die zu mir gesagt haben, hey, das finde ich jetzt irgendwie total doof oder finde ich irgendwie übertrieben mit der politischen Korrektheit. Dann habe ich eben auch Leute dann auch getroffen, die dann zum Teil jetzt irgendwie auch jetzt so mit Trump sympathisiert haben, die ich auch für relativ normale Leute halte. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal relativ wertfrei, einfach nur beobachtend, dass halt viele Sachen, die vor ein paar Jahren noch als total tabu galten, mittlerweile sozusagen, ich würde sagen, ein bisschen akzeptabler sind.
Salonfähig, werden manche meinen, ja.
Genau, salonfähig. Und da kann man unterschiedlich drüber nachdenken. Jetzt sagen halt die einen, okay, das geht ja überhaupt nicht. Das bedeutet ja nur, dass extreme Meinungen halt irgendwie sozusagen salonfähig werden. Und andere würden sagen, nee, das ist halt irgendwie ganz normal. Und auch wenn du anderer Meinung bist, ja, dann ist es halt auch normal, dass man eine andere Meinung haben darf, ja. Und das ist ja, ne, unter Meinungsfreiheit und so weiter fällt. Und ich glaube, da verschiebt sich eben so ganz viel. Und das sieht man jetzt auch unter anderem dadurch, dass jetzt ja bei, ne, die Tech-CEOs, die ja normalerweise eher demokratisch sind, also Elon Musk war früher immer Demokrat, halt in Richtung Trump, Jeff Bezos, dem gehört ja die Washington Post, der hat ja quasi der Washington Post ja untersagt, dass sie eine Wahlempfehlung für Harris machen. Also die wollten ja eine Wahlempfehlung für Harris machen, hat der Jeff Bezos untersagt und der ist ganz klarer Trumper. Mark Zuckerberg.
Also so viel jetzt zum auch ganz Thema. Ja, so viel zum Thema. Ja, TikTok manipuliert die öffentliche Meinung in den USA. Also, aber gut, also das zeigt ja wiederum, dass diese CEOs irgendwie auch Opportunisten sind und ein Fähnchen im Wind, oder? Also die vertreten ja keine Values oder persönliche Werte in dem Sinn, sondern die hängen halt ihre Fahne in den Wind dessen, der gerade an der Macht ist. Also macht das zumindest den Eindruck von außen.
Also prinzipiell ist es natürlich sinnvoll, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und sich mit der nicht zu verscherzen. Ich glaube, da hat die Biden-Regierung halt auch viele Fehler gemacht, dass sie halt zu aggressiv anti-Tech waren und dadurch sich natürlich viele mächtige Feinde gemacht haben. Wenn man sich jetzt gerade so diese ganzen Tech-CEOs anschaut, da habe ich den Eindruck, also wenn wir uns jetzt mal die Super 6 anschauen, ne, dann haben wir ja Elon, Zuckerberg, Bezos, dann haben wir den Satya Nadella von Microsoft, den Sundar Pichai von Google und den Jensen Huang von Nvidia. Und rein augenscheinlich ist ja erstmal, dass drei davon ja erstmal ne, irgendwie halt, also kann Zufall sein, weiß sind, ja. Also Zuckerberg, Bezos und Elon. Und das sind jetzt halt so volle Trumper irgendwie, ja? Also Hardcore Trump. Elon ist ja Südafrikaner, also kein Amerikaner, ne, aber. Und dann haben wir halt Sundar Pichai, Nadella und Jensen, die ja aus Indien beziehungsweise aus Taiwan kommen. Ich glaube, die sind eher pragmatisch, ne? Also ich glaube, die sagen dann halt eher, okay, wir kooperieren natürlich mit der Regierung. Die wollen natürlich auch was Gutes für ihre Aktionäre tun. Aber die sind halt nicht so ganz augenscheinlich jetzt irgendwie so Trumper. Und auch so der Tim Cook von Apple, der ist da halt auch eher pragmatisch und sagt halt, okay, gut, wir spielen da mit. Aber der macht jetzt irgendwie keine offenkundigen Kundgebungen oder Riesenspenden oder sowas, wie es jetzt halt die anderen eben gemacht haben. Das heißt, ich glaube, alle wollen natürlich für ihre Aktionäre so das Beste tun. Alle sind natürlich irgendwo pragmatisch, vielleicht auch opportunistisch. Aber ich glaube, die drei, die sich da besonders hervortun, sind natürlich dann Zuckerberg, Musk und eben auch Bezos.
Ja, und die lassen ja dann auch so fragwürdige Sachen vom Stapel, die hier in diesen Vibe-Shift fallen. Also ich habe in deinem TikTok-Video auch gesehen, dass du diese Sequenz drin hattest, wo Zuckerberg irgendwas gesagt hat, so ja, man sollte hier ein bisschen mehr die aggressive Tonart fördern oder sowas in die Richtung, ja. Oder dass er da bei Meta auch einiges ändern wird. Was steht denn da an?
Genau, also dieser Vibe-Shift, da könnte man insgesamt schon sagen, dass es was damit zu tun hat, also der Vibe-Shift, der geht, glaube ich, von, ich sag mal, progressiv-liberal zu konservativ-rechts, ne? Wie auch immer man das beschreiben möchte. Und eben auch von weiblich zu männlich. Ne? Weil viele von diesen progressiven Bewegungen ja sehr auch weiblich dominiert sind. Und dann war ja sozusagen diese Trump-Wahl so ein bisschen, ich sag mal, nicht die Rache der Männer, aber diese ganzen Tech-Bros zum Beispiel, die Tech-CEOs, diese ganzen Podcaster wie Joe Rogan und so, ne, Lex Friedman und so, die haben das Ganze ja schon ziemlich dominiert. Dieser Podcasting-Space von diesen ganzen Podcast-Bros, der wird ja auch die Manosphere genannt, also sozusagen die Sphäre der Männer, wo halt quasi Männer Content für Männer machen und man muss sagen, war sehr, sehr erfolgreich, ja, also war sehr, sehr erfolgreich jetzt in der Wahl. Und der Zuckerberg, der sagt dann eben, dass also Zuckerberg ist ja eigentlich schon so ein Nerd, ja. Und wir haben ja eigentlich drüber gesprochen, dass er ja eigentlich sein Image in den letzten Jahren ja eigentlich ziemlich gut rehabilitiert hat. Und jetzt, genau, macht er gerade aber wieder so einen Schwenk in eine andere Richtung und will jetzt halt irgendwie so voll der Trumper und Tech-Bro werden. Und der hat dann ja gesagt in seinem Statement, dass im Prinzip die alte Regierung alles zensieren wollte. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt gilt wieder die Meinungsfreiheit. Es gibt auch keine Content-Moderation mehr auf Facebook. Das heißt, wenn du jetzt halt irgendwie Leute beleidigen willst oder Minderheiten oder so, dann fällt es halt wieder unter die Meinungsfreiheit. Fact-Checking wird eben abgeschafft. Das heißt, wenn jetzt halt irgendwelche Unwahrheiten verbreitet werden, dann gibt es jetzt eben keine Instanzen mehr, die halt sagen, nee, stimmt nicht oder wird jetzt zensiert, sondern das wird halt einfach veröffentlicht. Und das Content-Moderationsteam, das wird jetzt aus Kalifornien abgezogen, weil es vielleicht zu links ist. Und wird ins neutralere Texas quasi.
Ich wollte es gerade als Witz sagen. Ziehen Sie nach Texas. Okay, gut.
Genau, und dann sagt er ja noch, okay, auch seine Wortwahl, da hat er ja gesagt, ja, er glaubt, dass Unternehmen durch eine zu weibliche Kultur quasi neutert werden, also auf Deutsch enteiert werden. Und dass man
das
eben mehr
ja nicht, also
aggressive, maskuline Energie braucht oder so. Also hat irgendwie schon ziemlich komisch. Also der
zu viele Frauen in Unternehmen kastrieren das Unternehmen, wenn man es mal so übersetzen will.
Genau, kastrieren das Unternehmen und Diversität kastriert auch das Unternehmen, also ne, seiner Meinung nach. Und es gab ja in den letzten Jahren ja viele DEI-Initiativen. Also es steht ja für Diversity, Equity und Inclusion. Und da geht es ja einfach darum, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt in der Investmentbank jetzt nicht nur irgendwie weiße Männer irgendwie rumspringen oder sowas, ne? Und da geht es jetzt aber auch nicht nur darum, dass du jetzt irgendwie sagst, wir stellen jetzt irgendwie Frauen ein, weil die jetzt irgendwie schlechter qualifiziert sind, nur damit wir Diversität haben oder sowas, ja? Was die Gegner von DEI ja gern sagen würden. Es geht auch darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel dir Lieferanten irgendwie, dass wenn du Lieferanten hast, du jetzt zum Beispiel auch jetzt zum Beispiel in den USA halt sagst, okay, wir ziehen jetzt eben auch Lieferanten in Betracht, die jetzt zum Beispiel von primarily black-owned Businesses irgendwie. Ja. Dass du halt sagst, okay, wir geben jetzt unsere Aufträge jetzt nicht nur an unsere Buddies irgendwie, sondern schauen uns halt auch so ein breiteres Spektrum an. Ja. Und DEI, glaube ich, ist ein super komplexes Thema, bin ich keine Experte drin, aber die Befürworter würden halt sagen, ist es halt gerechter und sorgt am besten dann und sorgt am Ende auch für eine bessere Business-Performance, ja, weil dann irgendwie mehr sozusagen Perspektiven ins Unternehmen reinkommen und es nicht alles so monokulturell ist. Und die Gegner von DEI, die sagen halt, ja, so ein Quatsch, die Besten sollen halt die Aufträge kriegen, die Besten sollen die Jobs kriegen und dadurch werden ja auch Geringqualifizierte quasi nach oben geschoben und da gibt es irgendwie Quoten und so weiter, also relativ komplexes Thema. Was wir aber sehen können, auch wieder Vibeshift, ist, dass halt in den letzten Jahren viele von diesen DEI-Programmen eben installiert worden sind, die aber auch fairerweise Geld kosten, weil sich ja jemand darum kümmern muss. Und schon vor Trump wurden die Stück für Stück wieder abgeschafft, vielleicht auch wegen der Wirtschaftskrise, dass sich halt viele gesagt haben, okay, dieses ganze Thema Moral können wir uns nicht mehr leisten, in Anführungszeichen, machen wir nicht mehr. Und jetzt gibt es halt auch noch diesen kulturellen Vibe-Shift, wo es dann vielleicht auch nicht mehr so diesen Aufschrei gibt, wenn solche Programme dann eingestellt werden. Und jetzt sieht man halt ein Unternehmen nach dem anderen, die diese Programme wieder einstellen, unter anderem eben auch Meta. Wobei auch da, dass Apple, die halten dran fest. Das heißt, da kann man dann auch wieder so ein bisschen sehen, welche Unternehmen sozusagen jetzt voll in diesen Vibe-Shift irgendwie reingehen, vielleicht sogar mehr, als sie eigentlich müssten, einfach um zu signalisieren, okay, wir sind jetzt halt irgendwie pro Trump. Und andere, die halt da immer noch vielleicht mehr noch zu ihren Werten vielleicht stehen, wie vielleicht so ein Apple. Das ist auch ganz interessant zu beobachten.
Ja, aber ist es nicht ziemlich bescheuert irgendwie für ein Unternehmen, sich jetzt da so aufzustellen, dass man kein gutes Image hat bei der Hälfte der Bevölkerung mindestens, nämlich den weiblichen High Potentials? Ja, also es sind ja auch jede Menge weibliche High Potentials da. Ist ja nicht so, als wären Frauen nur eingestellt, weil man jetzt musste und irgendwelche Quoten erfüllen musste, sondern es gab ja wirklich auch viele weibliche CEOs. Wird wahrscheinlich jetzt wieder abnehmen, leider Gottes. Und aber natürlich auch nicht weiße, sehr fähige Mitarbeitende. Und wenn du jetzt in so einer 4 Jahre hoffentlich oder hoffentlich nicht 16 Jahre oder was weiß ich wie lange Trump-Zeit dann dich so hinstellst und sagst, ja, jetzt drehen wir das Rad wieder zurück und ich finde, Frauen im Unternehmen kastrieren mein Unternehmen. Also das ist ja nicht besonders clever.
Ich glaube, die pragmatischen Companies, ich glaube, die spielen das halt total richtig. So wie jetzt, sag mal, Apple oder Microsoft oder auch Nvidia, ich glaube, die machen das richtig. Ich glaube, dass Zuckerberg und so, dass die irgendwie zu krass pro Trump sind und dass es die halt auch einiges an Image eben kostet. Aber die sagen vielleicht auch, hey, ist mir egal, ich möchte einfach kurzfristig hier sozusagen meine Beziehung irgendwie optimieren und eben maximieren. Was mich interessiert ist, inwiefern du vielleicht diesen Vibe-Shift auch wahrgenommen hast, entweder durch das, was du so beobachtest in der Welt, aber vielleicht auch irgendwie privat. Und ob du jetzt sagst, okay, das ist jetzt, oder was davon ist jetzt, sagen wir mal, ein krasser Rechtsruck, wo du sagst, okay, das ist echt scary. Und wo sagst du vielleicht, okay, okay, teile ich vielleicht nicht die Meinung, aber kann man irgendwie schon mitleben oder akzeptieren, wenn andere halt anders drüber nachdenken oder vielleicht auch da ein bisschen, sag mal, weniger progressiv oder liberal sind?
Also zum einen, tatsächlich arbeite ja im internationalen Bereich und da ist es so, dass wir auch wirklich von unseren internationalen Studierenden an der Uni, die jetzt gerade bei uns sind, die Rückmeldung bekommen, dass sie finden, dass der Wind tatsächlich so im echten Leben in der Stadt rauer geworden ist. Also die berichten davon, dass sie zum Beispiel in der Straßenbahn angefeindet werden oder sich ja irgendwie angefeindet fühlen. Das geht schon über das Nicht-Angenommen-Werden hinaus. Das finde ich schon beängstigend irgendwie, weil das dann schon so die Day-to-Day-Interaction beeinflusst. Was ich so im Social-Media-Bereich wahrnehme und auch mitbekomme, dadurch, dass ich eben weiblich bin, ist, dass sehr viel unter Frauen darüber gesprochen wird, dass die Frauenfeindlichkeit zunimmt. Also da geht's dann wirklich in Morddrohungen über. Oder wenn man sich dann solche Videos anschaut wie, ja, weibliche Gamerinnen, die auf Twitch oder sowas streamen. Die kommen hin und einfach nur dadurch, dass sie eine weibliche Stimme haben, werden die so gehatet, dann werden die sofort angegriffen, wie das jetzt ist, jetzt mit ja, queer Zielgruppe und so weiter, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Da habe ich jetzt auch nicht so viele Diskussionen gehabt, den Menschen in meiner Umgebung. Aber so die ausländischen Studierenden und jetzt so die Frauen, würde ich jetzt mal sagen, die spüren das schon deutlich. Und da wird jetzt gerade, glaube ich, ziemlich viel Fortschritt vernichtet.
Man muss ja immer davon sagen, dass die alle ja eigentlich ja von diesem Progressivismus ja alle profitiert haben. Ja, also die haben ja alle in Kalifornien zum Teil ja gelebt, auf die Schule gegangen, in dort ihre Uni gemacht, von den Mitarbeitern profitiert. Die meisten ihrer Mitarbeiter sind ja eigentlich auch eher irgendwie so progressiv und so weiter. Von daher ist es ein bisschen komisch, dass die jetzt da diesen krassen Schwenk irgendwie hinlegen. Das, was du gerade erzählt hast von sozusagen diesen toxischen Kommentaren, finde ich auch ziemlich krass. Ich habe den Eindruck, dass TikTok da so ein bisschen cleaner ist, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ganz so viel, also ich sehe da jetzt zumindest nicht so viel. Ich glaube, die sind da ganz gut in der Content Moderation. Aber das ist ja das, was Zuckerberg damit meint, dass das aus seiner Sicht ja jetzt
Meinungsfreiheit
ja vollkommen okay ist. Das
ist
halt Meinungsfreiheit, ja. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel sagst, okay, jemand, der irgendwie, Homosexualität ist eine Krankheit oder sowas, ja. Oder wenn du halt irgendwie so Transmenschen beleidigst oder sowas, ja, sagt ja Zuckerberg im Prinzip, das ist halt in Ordnung, ja. Das ist jetzt in Ordnung. Das heißt, ich glaube, Social Media wird jetzt dadurch nicht ein besserer Platz. Ich kann nicht sehen, wie das gut für sein Business ist, ja, weil die ganzen Werbekunden, die wollen ja auch nicht ihre Ads irgendwie zwischen in so einem toxischen Umfeld haben. Das heißt, ich verstehe halt dieses als Business-Entscheidung nicht so ganz, weil aus meiner Sicht Facebook ja und dieses ganze Meta-Ding ja eher davon profitiert hat in den letzten Jahren davon, dass sie auch so ein bisschen cleaner geworden sind. Also dass sozusagen das in den letzten 4 Jahren halt nicht mehr so toxisch war und auch nicht mehr so viele politische Inhalte und
Fake News.
So toxische Inhalte da waren. Und jetzt sagt er im Prinzip, es kommt alles wieder zurück. Fake News sind in Ordnung, Beleidigungen sind in Ordnung und so weiter. Von daher ist ja das Interessante wieder, dass ja früher hätte man noch gesagt, dass sowohl Twitter, ne, was ja vom Jack Dorsey gegründet wurde, der eigentlich auch eher Demokrat ist, und Facebook war ja früher auch so die Obama-Plattform und so, dass diese beiden Plattformen jetzt ja innerhalb von wenigen, von 12 Monaten oder 24 Monaten, also komplett quasi an Trump gewandert sind mit Elon und mit Zuckerberg, und dass jetzt quasi die Bastion sozusagen der Demokratie jetzt ja irgendwie TikTok ist oder halt die chinesische App jetzt, ja.
Das ist echt Ironie.
Wobei jetzt auch die Frage ist, natürlich hat Trump jetzt natürlich auch TikTok so ein bisschen in der Tasche und wird da natürlich jetzt auch versuchen, natürlich seinen Einfluss geltend zu machen und halt zu sagen, okay, wenn ihr jetzt weiter in den USA existieren wollt, dann müsst ihr euch vielleicht auch ein bisschen an meine Regeln dann irgendwie anpassen. Also ich glaube, dass sich gerade der ganze Social Media Space halt da so ein bisschen verschiebt. Das heißt, was bedeutet es jetzt irgendwie letztendlich? Ich glaube, als Konsument sollte man sich jetzt nicht wundern, wenn halt Inhalte oder Algorithmen jetzt so ein bisschen konservativer werden, wenn jetzt vielleicht auch mehr Toxic Content eben auftaucht. Deshalb muss man vielleicht seinen Content und seinen Feed noch bewusster kuratieren. Für Unternehmen bedeutet das halt einerseits, dass sie halt gucken müssen, in welchen Umfeldern sie jetzt im Werbung schalten in Zukunft. Ne? Also es gibt ja einen Grund, weshalb die jetzt bei X ja keine Werbung mehr geschaltet haben. Vielleicht jetzt wird jetzt eben Facebook oder Instagram vielleicht auch ein bisschen toxischer. Aber auch insgesamt, glaube ich, ist, also wenn wir jetzt sozusagen jetzt, ich will nicht sagen, des Teufels Advokaten spielen, aber wenn wir jetzt halt so sagen, okay, ein Großteil des Vibe-Shifts ist vielleicht negativ, aber ein Teil des Vibe-Shifts ist vielleicht auch objektiv gesehen okay, ja, dass es halt einfach Leute gibt, die halt andere Meinung sind oder irgendwie konservativer sind oder so, und dass man sich da vielleicht als Gesellschaft irgendwie auch einfach irgendwie drauf einstellen muss. Also, weil letztendlich in so Unternehmen, also wenn ich jetzt an die USA denke, also wenn die Hälfte halt irgendwie Republikaner wählt, ja, und jetzt halt einer einfach sagt, okay, ich wähle halt Republikaner, weil ich halt aus Texas komme oder sowas, ja, ist es jetzt ja kein Grund, dass so eine Person jetzt irgendwie gemobbt wird oder sowas. Oder wenn jetzt in Deutschland jetzt, keine Ahnung, jetzt jemand sagt, ja, ich wähle wie CDU oder sowas oder was, ne, also ja, man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein, ja, und kann ja trotzdem irgendwie miteinander irgendwie koexistieren. Und klar gibt es ja immer so verschiedene, so ein, ist nicht alles so Graustufen und so. Aber ich glaube, es wird halt interessant sein zu sehen, ne, dass halt, also was jetzt letztendlich passiert, glaube ich, ist, dass, glaube ich, der Vibe-Shift unterschwellig schon ganz lange existiert und dass er jetzt eben auch ein bisschen öffentlich präsenter wird und ja, sich das halt einfach in ganz vielen Dimensionen niederschlagen wird. Wie gesagt, sehr viel in Social Media, dann aber eben auch in Unternehmen, was jetzt vielleicht solche, sowas wie solche Inklusionsprogramme dann eben auch angeht, aber vielleicht auch im Dialog auch mit Freunden oder Familie, wo jetzt vielleicht auch Leute vielleicht auch ja, einfach unterschiedlicher Meinung sind und man da eben auch damit leben muss und vielleicht auch einfach mal in den Dialog geht, wenn vielleicht andere Leute ja anderer Meinung sind, ja, oder vielleicht da ein bisschen so konservativer ticken oder so. Es wird auf jeden Fall ja, interessant sein, das zu beobachten. Wie gesagt, habe ich jetzt auch nicht so die hundertprozentige Antwort drauf, aber ich glaube, dieser Vibe-Shift ist ganz klar zu beobachten und wird eine große Rolle eben für unsere Gesellschaft spielen.
Ja, also ich glaube, es könnte auch, so wie du das jetzt auch dargestellt hast, ist mir der Gedanke gekommen, es könnte auch etwas Gutes haben, wenn das jetzt an die ja Öffentlichkeit kommt und ausgesprochen wird, was vielleicht schon die ganze Zeit irgendwo gedacht wurde und eben nicht laut ausgesprochen wurde, so dass man dagegen auch angehen kann. Dass alles mal hier ans Licht kommt und die ganze progressive Arbeit der letzten 20, 30 Jahre jetzt Früchte trägt und solche ja Vibe-Shift-Tendenzen vielleicht hier auch auf eine solide Wand stoßen. Dass man sagt, hey, Moment, das geht halt nicht, ja. Nicht, juhu, endlich spricht's mal einer aus, sondern nee, das ist einfach nicht korrekt, was hier jetzt gesagt wird. Und da muss man dagegen angehen. Ja, und also ich hoffe sehr, dass sich alles in vernünftige Bahnen lenkt. Von mir aus kann es auch hitzige Diskussionen geben. Ich habe überhaupt kein Problem mit hitzigen Diskussionen, solange niemand irgendwie zu Schaden kommt. Das kann auch durchaus etwas Gutes haben.
Was ich halt ganz spannend finde, der Scott Galloway, der hat ja auch eine primär männliche Audience. Aber der ist ja sozusagen jetzt nicht so ein Joe Rogan oder sowas, ja, sondern halt eher so auf der Demokratenseite. Aber der spricht halt schon immer darüber, wie, dass er glaubt, dass halt viele Männer, dass halt Männer primär, dass die halt auch jetzt Verlierer nicht der Globalisierung sind, aber dass viele Indikatoren einfach zeigen, dass es Männern nicht gut geht, ja. Und das macht er an verschiedenen Indikatoren fest, wie zum Beispiel, dass die halt in der Schule viel schlechter performen als zum Beispiel Frauen und viel schlechtere Quoten haben, was jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Highschool-Abschlüsse, Studierendenquoten eben angeht, Gesundheit und so weiter und so fort. Ne? Das macht er an verschiedenen Sachen fest. Und er sagt halt, okay, gut, daraus werden natürlich ganz, ganz viele Probleme eben entstehen, ja. Und dann gibt's auch noch das ganze Thema Einsamkeit, über das wir auch nochmal eine separate Folge machen sollten, ne? Aber mit Social Media und Einsamkeit und so weiter. Diese Probleme, die gibt es ja irgendwie schon alle. Und natürlich schlagen die sich halt irgendwo auch nieder, vielleicht in die Radikalisierung oder anderen Sachen oder sowas. Oder vielleicht auch wirklich, oder vielleicht auch, ne, Radikalisierung ist für mich immer so ein bisschen schwarz-weiß. Vielleicht zum Teil auch einfach berechtigte Frustration, dass es einfach Leute gibt, die einfach, denen es im Leben nicht gut geht und die halt einfach sagen, hey, ich finde gerade nicht gut, wie es in der Gesellschaft läuft irgendwie. Ja? Egal, was die anderen sagen, ich finde es gerade nicht so gut. Und das ist jetzt ja noch vor dem ganzen KI-Thema, was ja auch sehr, sehr, sehr viel verändern wird, was Arbeitsplätze und so weiter angeht. Also ich glaube, da können wir uns auf vieles, vieles einstellen. Und ich will immer versuchen, das so relativ nuanciert zu sehen, weil es halt immer doch ein bisschen zu, also klar kannst du immer sagen, ja, alle, die irgendwie XY wählen, das sind irgendwie alles irgendwie Hillbillies oder Bauern, die alle irgendwie doof sind und so weiter und so fort. Ja, also ja, gibt's auch welche, aber gibt auch einen Teil, die halt nichts, also nicht so Hillbillies sind, ja. Und auf der anderen Seite, selbst wenn die es sind, muss ich irgendwie trotzdem verstehen, wo das irgendwie herkommt und was du dagegen tun kannst oder sowas, ja. Und ich finde schon, dass jetzt gerade in Deutschland viele Diskussionen schon sehr aus dem ja, Elfenbeinturm irgendwie so stattfinden oder so und dann halt irgendwie sehr viel irgendwie abgestempelt wird und so. Und ja, kann man machen, aber ich glaube nicht, dass du damit irgendwie die Probleme lösen kannst. Ja, also ich glaube, du musst ja irgendwie schon analysieren, okay, welche sozusagen Sachen irgendwie laufen schief. Dann kannst du immer noch sagen, okay, gut, ein Teil sind irgendwie Spinner, denen kann man absolut nicht helfen. Und bei anderen Themen musst du halt irgendwie sagen, ja, okay, das sind irgendwie so Themen, die man da irgendwie so adressieren muss. Aber wie gesagt, finde ich irgendwie total, total komplex. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Aber ja, muss man sich halt irgendwie schon damit beschäftigen.
Ja, aber wichtiger Punkt ist natürlich, wenn man dafür sorgen würde, dass es allen einigermaßen gut geht, dann findet natürlich viel weniger Radikalisierung und auch gegenseitiger Hate statt. Also das kann man auf jeden Fall mal so unterm Strich sagen. Und das sollte eigentlich das Hauptziel jeglicher Regierung sein, so das größte Nettoglück für die größtmögliche Zahl. Ich glaube jetzt nicht, dass das Elons erstes Ziel ist, um nochmal darauf zurückzukommen. Ja, super spannende Folge auf jeden Fall. Wie du ja auch schon gesagt hast, wir können alles nur kurz ansprechen. Es ist natürlich auch super schwer, zu diesen ganzen Themen irgendetwas zu sagen. Viele fühlen sich vielleicht von irgendwas angetriggert oder haben da große Emotionen dazu. Es gibt viele Meinungen, es gibt viel Hate momentan, was wir ja mit diesem Vibe-Shift auch angesprochen haben. Ich hoffe, das legt sich. Momentan ist es eine komische Atmosphäre, finde ich auch, aber ich hoffe, dass gibt Anlass zu Dialog und es gibt Anlass zu, ja, sich auch mit Werten auseinanderzusetzen und dass Regierungen und ja auch globale Kooperationen, große Konzerne sich vielleicht mal damit beschäftigen, was wollen wir eigentlich und in was für einer Welt wollen wir leben, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Ja, und ja, ich hoffe, dass wir in einem Jahr vielleicht anders darüber sprechen.
Genau, das war unsere Folge für heute. Also wie gesagt, TikTok gibt es weiterhin in den USA. Projekt Stargate wird, glaube ich, riesig sein. Und ich glaube, die Börse wird da heute ziemlich stark drauf reagieren. Ne? Also wie gesagt, Oracle und Nvidia schon stark im Plus. Und genau, dann haben wir über den Trump-Coin gesprochen. Wie gesagt, nicht in Meme-Coins investieren, aber davon werden wir auch ganz viele dieses Jahr sehen. Und dann eben dieser ganze Vibe-Shift. Und ich glaube, das, was wir, ne, also die Welt verändert sich halt irgendwie ziemlich stark, ja. Und ich glaube, die Welt in 2025 ist halt wieder anders als in 2024. Und die Welt irgendwie, genau, vor Corona war anders als während Corona und nach Corona. Und ich glaube, um halt jetzt irgendwie, glaube ich, alles gut zu verstehen und auch die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen, ist halt irgendwie jetzt wichtig, irgendwie richtig einzuordnen, wohin der Wind jetzt eben auch weht, auch wenn es einem vielleicht nicht gefällt. Von daher, genau, werden wir hoffentlich jetzt nicht ständig irgendwie über Politik sprechen. Aber ich glaube, es ist irgendwie schon mal ganz gut, irgendwie mal zu einzusortieren, in welchem Lager jeweils die ganzen irgendwie Tech-CEOs sind, und eben auch zu beobachten, ob das quasi deren Privatmeinung ist oder ob sich das dann irgendwo auch vielleicht in Produkten oder so niederschlägt. Ich glaube, bei physischen Produkten wie iPhones, das ist jetzt irgendwie kein großes Thema, dass wir jetzt auf einmal konservative iPhones haben. Aber wenn es um Social Media geht oder natürlich auch um KI, da kann es natürlich schon eine Riesenrolle spielen, wer eben am Ende dahinter steckt und ob die vielleicht ihre persönlichen Präferenzen da auch irgendwo einfließen lassen.
Gut, super, super spannend. Und die nächste Folge, um mal ein bisschen zu spoilern, wird um KI gehen und Jobs und die Zukunft von Jobs. Das kann man doch jetzt schon verraten, oder?
Ja, genau. Wir werden über einige Headlines sprechen, wo Jobs wegfallen, wo neue hinzukommen und was vielleicht auch unsere Prognosen sind, wie man sich selbst vielleicht zukunftssicher machen kann, auch in der neuen Welt von Projekt Stargate. Und den KI-Overlords immer noch eine Zukunfts- und Daseinsberechtigung zu haben.
Also ich freue mich drauf. Bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao.